Ich vermute, ihr habt euch alle schon mit NIS 2 beschäftigt, oder? Die NIS 2-Richtlinie erweitert ja die Anforderungen an Cybersicherheit erheblich im Vergleich zur vorherigen NIS-Richtlinie und betrifft jetzt eine breitere Palette von Unternehmen. Daher ist diese Erweiterung für IT-Systemhäuser in zweierlei Hinsicht interessant. Was bedeutet das für meine Kunden und auch, was bedeutet das für mein eigenes Unternehmen? Mein großes Dank geht heute an Kai Wittenburg, den Geschäftsführer der NEAM in Paderborn, für das Teilen seiner tiefen Expertise zum Thema Informationssicherheit mit Blick auf NIS 2. Kai beschreibt, dass sich aus seiner Sicht jedes Unternehmen, jede Organisation mit gewissen Grundthemen der Informationssicherheit auseinandersetzen sollte und sich auch gewisse Strukturen auferlegen sollte, ganz unabhängig von NIS 2. Und ebenso führt er aus, dass es nicht zielführend sei, über eine Gap-Analyse zu gehen und nur zu schauen, was fehlt mir eigentlich bezogen auf die Inhalte des Paragraph 30 Risikomanagement in NIS 2 Absatz 1 und 2, sondern ganzheitlich zu schauen. Freut euch auf alle Ausführungen von Kai Wittenburg in der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Kai, herzlich willkommen zur OWL-Session, die ich mir gerade überlegt habe. Wir beide sind gar nicht so weit voneinander entfernt und ich freue mich sehr, dass ich dich heute als Experten im Podcast habe und wir über das Thema NIS 2 sprechen, beziehungsweise nicht wir, sondern du. Das freut mich, über das Thema NIS 2 sprechen wirst. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, bitte stell doch dich und auch dein Unternehmen allen, die zuhören, einmal vor.
Sehr gerne. Und ich hoffe, es wird jetzt kein reiner Monolog über die nächsten, wie viel auch immer, an Minuten oder Stunden. Also wir werden uns da schon austauschen. Ja, danke für die Einladung. Es ist, ja, also kurz zu mir, Kai Wittenburg. Ich bin einer von zwei Gründern und Geschäftsführer der NEAM IT Services mit Sitz in Paderborn, also Ostwestfalen-Lippe, für diejenigen, die so ein bisschen weiter und sind. Uns gibt's seit 96, also knappe 30 Jahre jetzt am Markt, 120 Mitarbeiter, so unsere Größenordnung, so mit Themenfeldern, also ganz klassisches IT-Dienstleistung, IT-Services, hier in der Region auch unterwegs. Kunden von groß bis klein, alles vertreten. Schwerpunkt bei uns ist das Thema Informationssicherheit. Also jetzt auch ganz bewusst nicht IT-Sicherheit, sondern wirklich so das allumfassende Themenfeld Information oder Sicherheit von Informationen. Also so Normwelt wie ISO 27001, BSI-Grundschutz, TISAX, Notfallmanagement, BCM. Das sind so die Themenfelder, die wir da abdecken, haben ein Team mit was Penetrationstests macht, also als Hacking-Team unterwegs ist, Schulungen. Das ist so das, was wir so inhaltlich in diesem Themenfeld abdecken. Sind seit ein paar Jahren Teil der Connexa-Gruppe, wo wir so quer durch Deutschland mit Systemhäusern vertreten sind, wo wir so dieses Themenfeld als Spezialist IT-Security, Informationssicherheit dann auch vertreten und sind dadurch dann auch gerade was so Kooperation mit Systemhäusern betrifft auch vertraut. Das ist für uns so gang und gäbe, sodass wir so diese Partnerschaft also seit Ewigkeiten auch so das so ganz kurz zu dem, was wir machen.
Wer da mal weiter reinschauen durfte, ich habe mal aus Neugier in, glaube ich, so einen Schulungskatalog zum Thema Informationssicherheit der NEAM geblickt. Da steht ganz schön viel drin. Also wer da Lust hat, kann sich mal informieren, was es denn wirklich, was man als Dienstleister, der ihr ja seid, in diesem Bereich da nicht doch alles machen kann für seine Kunden. Jetzt ist zu NIS 2. Ist etwas, das vermute ich allen Zuhörenden ja auch schon seit einer gewissen Weile bewusst ist, dass es dieses Kürzel gibt und dass sich auch dort Anforderungen dort mit verbinden? Vielleicht aus deiner Sicht einmal, wir haben heute den 15. Juli 2024. Was ist prägnant formuliert, wie du es kannst, der aktuelle Stand und was erwartet uns in den nächsten Monaten vielleicht?
Danke, danke für die Nennung des Datums, weil das, da hatte ich so gerade so ein bisschen Sorgen. Also eigentlich ist das so der wichtigste Aspekt dabei. Also wir sprechen wirklich am 15. Juli und es ist der Stand von heute. Das heißt, das ganze Thema, es zieht sich ja seit 2022, durch, also mit mehr oder weniger Intensität durch die Fachpresse und durch die mediale Aufmerksamkeit. Zieldatum damals war also die Umsetzung bis Oktober 2024. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir jetzt haben. Es ist noch nicht umgesetzt. Und der Stand, wie gesagt, 15. Juli 2024, wo wir jetzt heute stehen, uns liegen seit letztem Jahr, ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 6 Referentenentwürfe vor. Der letzte irgendwann Ende Juni veröffentlicht worden. Das heißt veröffentlicht, also im Prinzip bekannt geworden, so dass man also jetzt hier sich so als Beraterteam so von Referentenentwurf zu Referentenentwurf durchhangelt und immer wieder irgendwie aufs Neue, man verliert irgendwann die Lust dazu, so mit den Unterschieden auseinandersetzen darf. Also wo gibt's Änderungen, wo hat irgendein Lobbyverband irgendwo einen Einfluss genommen, wurde was rausgenommen, wurde was verschärft. Und wir sehen im Prinzip so von Entwurf zu Entwurf immer wieder Dinge, die sich irgendwo anpassen. Zieldatum Oktober 2024. Also es ist nicht mehr lange hin. Das ist so die Vorgabe von Brüssel. Bis dahin muss es geregelt sein. Mittlerweile auch das ist so, was man aus der sich entwickelten Szene so langsam so raushören kann, mehren sich die Zweifel, dieses Zieldatum tatsächlich noch erreicht werden kann. Also das ist eine reine Spekulation. Also da würde ich mich jetzt auch ungern jetzt in dieser Form jetzt hier irgendwo beteiligen wollen. Also es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, naja, also vor Frühjahr 2025 brauchen wir da jetzt nicht irgendwo mit zu rechnen. Ich kann jetzt auch niemandem jetzt irgendwo sagen, was das dann für Konsequenzen haben wird. Also aus EU-Sicht und Sicht der Bundesregierung, das müssen andere entscheiden. Wir können jetzt an der Stelle einfach nur unseren Kunden so die Empfehlung geben, es wird kommen, also früher oder später wird man es schaffen, keine Frage. Und am Ende sind die Dinge, die es zu bearbeiten gilt, dann auch unabhängig von einem gesetzgeberischen Freigabeprozess durchaus zu bearbeiten. Und dann kann man irgendwie noch sagen, entweder ich setze mich da jetzt ran oder in einem halben Jahr, aber ich muss es auf jeden Fall machen. Also das ist so das, wo wir stehen. Es ist also eine Menge Glaskugelleserei dabei, wobei sich jetzt gerade aus, was so Maßnahmen und Empfehlungen sowas betrifft, sich sicherlich so ein bisschen was auch über die letzten Referentenentwürfe auch durchgezogen hat. Und man kann also von gewissen Dingen einfach auch ausgehen, wie sie kommen mögen. Wer Spaß und Lust hat, kann sich auch die NIS-2-Richtlinie, die Direktive der EU, also das den Originaltext durchlesen. Der ist seit 2022 veröffentlicht. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist also alles verfügbar. Nur das nationale Umsetzungsgesetz, also das NIS-2-Umsetzungsgesetz in Deutschland, das steht halt noch auf. Da gibt es auch andere Mitgliedstaaten, die sind auf einem ähnlichen Stand. Also man kann also jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt in Deutschland irgendwie besonders gut oder besonders schlecht sind. Auch da würde ich jetzt keine Spekulation wagen, wo da jetzt im Vergleich zu anderen stehen. Aber unabhängig davon, gemacht werden, machen muss man was.
Das hat ja, genau, Zeitachse und die Umsetzung in nationales Recht ist der eine Aspekt und das Wichtige. Du hast es gesagt, ob 3 Monate früher oder später passieren wird, das ist mal das eine. Und dann auf der inhaltlichen, für diejenigen, die dann unter diese Regelung fallen, also ich habe jetzt letztens irgendwo was von, ob das dann so ist oder nicht, aber meine Größenordnung von 30.000 Unternehmen gehört. Also es gibt ja dann schon noch eine Begrenzung, oder einen Filter unternehmerseits, für wen die Richtlinie gilt? Und die zweite Frage ist ja, was bedeutet es denn, wenn sie gilt? Und gehen wir mal davon aus, lassen wir mal den Filter jetzt außen vor, gehen wir mal auf die inhaltliche Seite, denn du hast es ja auch gerade gesagt, da stehen ja vermutlich Dinge drin, die grundsätzlich für einen Kunden der NEAM, für einen Kunden eines IT-Dienstleisters sinnvoll sind. Also ordne doch mal unabhängig von nationalen, internationalen, anderen Regelungen, geht es ja darum, dass Unternehmen sicherer werden sollen dadurch, was ja keine schlechte Idee ist. Vielleicht ordne den Inhalt bitte einmal ein.
Das ist eigentlich auch das, was ich unseren Kunden auch immer empfehle. Weil es ist ja jetzt hier an der Stelle, also unabhängig von der Frage der juristischen Betroffenheit, wie gesagt, da gibt es Sektorenbeschreibungen und Schwellwerte und Mitarbeiterzahlen und Umsatzgrößen. Alles keine Frage. Da gibt es auch Workshops, die man da irgendwie nehmen kann. Da gibt es Konfiguratoren und Auswertetools. Eine Menge Möglichkeiten, um zu sehen, ist das Thema jetzt für mich juristisch relevant oder nicht, völlig egal. Weil das, was du sagst, es ist ja an der Stelle nicht so, dass da eine Forderung gestellt wird, die jetzt so völlig abwegig ist. Aus meiner Sicht ist das der Punkt, dass jedes Unternehmen, jede Organisation sich mit gewissen Themen, Grundthemen der Informationssicherheit auseinandersetzen sollte und sich mit, also gewisse Strukturen einfach auferlegen sollte. Also das ist in einem im originären Interesse der Kunden eines jeden IT-Dienstleisters der Fall. Und das, was wir da finden in den Regelungen, wie gesagt, egal welchen Referentenentwurf man jetzt nimmt, aber auch in den letzten, haben wir halt gewisse Grundzüge, wie ein Risikomanagement einzuführen, was natürlich ich auch im Kontext meines normalen Unternehmensbetriebes sowieso machen sollte. Das heißt also, ich habe natürlich meine Organisation, ich habe bestimmte Unternehmensziele. Ich verweise da sehr gerne auf die sehr spannende Folge zum Thema IT-Strategie. Und letzten Endes leiten wir hier genauso aus den Unternehmenszielen eine IT-Sicherheit, Informationssicherheitsstrategie ab. Und das sind so übergeordnete Dinge, damit die wieder in das Unternehmen reinpassen, in die Organisation reinpassen. Gehe ich natürlich in den Bereich Risikomanagement in Richtung IT-Risikomanagement, Bewertung von IT-Risiken. Und das ist eigentlich das, wo die NIS2-Vorgabe mir auch, sie legt mir auf, also wenn man sich den Paragraphen 30 in der Richtlinie, der formuliert einfach nur, dass ich mich mit geeigneten Maßnahmen auseinandersetzen müsste, um angemessene Dinge zu finden, um mein Risiko entsprechend zu reduzieren. Also das sind so Dinge, die sollte ich sowieso tun. Und das machen wir natürlich, weil wir in dem Bereich natürlich ist einer unserer Schwerpunkte unterwegs sind, also gerne in Form von Standards, ISO 27001 im Automobilbereich ist es das Thema TISAX, und im Bereich öffentliche Verwaltung nehmen wir gerne den BSI IT-Grundschutzstandard als Grundlage. Aber das ist am Ende das, was kundenspezifisch ist, aber am Ende machen sie alle das Gleiche. Sie bewerten Risiken und finden geeignete Maßnahmen. Also genau das, was die NIS2-Regelung, die Vorgabe hier auch sich wünscht. Und die anderen Themen sind eigentlich auch nicht ungewöhnlich. Also eine Behandlung von Sicherheitsvorfällen als ein etwas sperriger Begriff. Natürlich kommt man da sehr schnell in den Bereich Notfallmanagement, BCM. Und auch da, wir nehmen gerne Standards dazu, arbeiten aber auch sehr pragmatisch mal so Wiederanlaufpläne aus. Also wo man also ganz konkret, ohne jetzt mit BSI 200-4 oder was auch immer irgendwo arbeiten zu müssen, also ganz konkrete Handlungsempfehlungen ableitet und formuliert, die im Falle eines Notfalls den Kunden dabei helfen, möglichst schnell wieder zu seinem Geschäftsbetrieb zu kommen.
Ist da jetzt mit Dienstleisterblick nochmal geschaut, in diesem Paragraph 30, den du gerade erwähnt hast, sind ja technische und also geeignete, ne, was du gesagt hast, angemessene, aber es geht hier um technische und organisatorische Maßnahmen. Und ich könnte mir vorstellen, du hast ja auch euch als Teil der Connexta-Gruppe, ne, ihr seht ja auch andere Unternehmen als wachsende Gruppe, schaut euch Systemhäuser an. Das heißt, dieses Feld des Kundenunterstützens und Begleitens bei den organisatorischen Maßnahmen ist ja nochmal ein anderes Feld, vermutlich als eine Patch-Lösung auszurollen und ein paar Security-Tools. Das ist auch alles super auszurollen und ein funktionierendes Backup zu haben. Aber genau die Beispiele, Risikomanagement, was du gerade sagtest, wieder Anlaufpläne, Notfall, da spielt ja auch viel genau dieses Organisatorische rein, was vielleicht gar nicht so ein Heimspielfeld für einen IT-Dienstleister ist, der da nicht einen Schwerpunkt hat, oder? Aber es wird ja trotzdem genauso wichtig auch von der NIS 2 dann gefordert.
Ja, das ist genau diese Kombination aus Technik und Organisation. Und das ist aber auch genau das, was wir, also nicht nur innerhalb der Connexta-Gruppe, sondern auch außerhalb der Connexta-Gruppe mit IT-Dienstleistern quer durchs Land auch durchführen, also wo wir schauen, was regeln wir organisatorisch und was regelt oder was übernimmt der Dienstleister, der den Kunden ja auch kennt und dort vor Ort auch verankert ist mit seinen Technologien und mit seinen Produkten, mit seinem Themenfeld, mit seinen Services, was übernimmt der Dienstleister? Das heißt also, wir arbeiten hier, also gerade wenn wir jetzt das Beispiel wieder Anlaufpläne nehmen, ganz klar auf Basis der technologischen Gegebenheiten beim Kunden. Das heißt, es ist jetzt völlig egal, ob der Kunde jetzt eine was auch immer Veeam oder was auch immer Technologie im Einsatz hat, ob Data Domain im Einsatz ist, ob das irgendwo eine HPE-Umgebung ist. Das spielt für uns keine Rolle, sondern uns geht es im Prinzip darum, da die Organisation drumherum zu bauen. Und das ist halt genau das, wo typischerweise, also wir sehen das bei uns in der Connexta-Gruppe, wo ein ganz klassisches IT-Systemhaus, ein Dienstleister, an der Stelle natürlich auch an seine Grenzen stößt. Wo wir drauf aufsetzen, wo unsere Dienstleistungen drauf aufsetzen. Und das ist, wie gesagt, beim BCM-Thema, beim Notfallmanagement, so ein ganz typische Schnittstelle, wo wir auf Technologien aufsetzen müssen. Weil das ist halt das, was viele, also wir sehen das sehr pragmatisch. Also viele sehen das anders und schaffen Papiermonster, die sehr unhandlich sind, die am Ende im Falle eines Falles auch nicht wirklich helfen. Also es muss für den Admin vor Ort beim Kunden, für den IT-Dienstleister, der den Kunden betreut, muss das Ding benutzbar sein. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und darauf aufsetzen so Incident Response Pläne. Also wenn es so ein Schrittchen weitergeht, also diese ganzen Themen, die decken wir. Wie gesagt, wir sind ja IT-Dienstleister, wir kennen also auch die Technik dahinter. Wir sind also auch in der Lage, das auch auf einer technischen Ebene so weit zu gestalten, dass man dann auch über Tools redet, über Szenarien redet, die dem Kunden am Ende dann auch helfen. Und das ist, wie gesagt, BCM, die typische Schnittstelle. Risikomanagement wird das so ein bisschen abstrakter, aber auch da sehen wir zu, dass wir mit unseren Methoden Dinge etablieren, die nachher auch vom Kunden und oder dem IT-Dienstleister gemeinsam auch weiterentwickelt werden. Also dass wir nicht nur so einen Haufen Papier irgendwo schwarz machen und dann viel Spaß damit und hoffen, dass es irgendwie was nützt, sondern dass man damit dann auch wirklich was an.
Im Rahmen der breit gestreuten Informationen zu NIS 2, die ja nicht nur in Publikationen für den IT-Channel, in dem wir zwei sind, gemacht sind, sondern glaube ich auch in anderen Medien, die auch von euren Kunden konsumiert werden. Werdet ihr aktiv auch schon von euren Kunden drauf angesprochen, wie sie damit umgehen sollten, ob sie betroffen sind? Also findet auch im Bewusstsein, ja, es ist noch nicht geltendes Recht, aber es wird kommen. Also findet schon einiges an aktivem Dialog statt? Ist es euren Kunden schon bewusst oder habt ihr eher für euch sozusagen postuliert noch einen Aufklärungsauftrag in Richtung eurer Kunden.
Auch, sowohl als auch. Also wir nehmen beides auch wahr. Also das ist auch tatsächlich so, dass wir immer mehr diese Fragen auch aktiv gestellt bekommen. Also man kann sich diesem Miss-2-Thema auch nicht verwehren. Also das ist einfach so, es macht die Runde und jeder, der in seinem Unternehmen mit IT zu tun hat, irgendwo eine IT-Verantwortung hat, stößt auf das Thema. Das heißt, hier bieten wir an der Stelle auch tatsächlich ganz, also offene Webinare auch an, wo wir sagen, wir geben mal eine Info, was steht da eigentlich drin? Was bedeutet das eigentlich? Auch gerade diese Betroffenheitsfrage, das ist ja immer so das Erste.
Vielleicht erwischt es mich ja nicht. Ne?
Genau, vielleicht erwischt es mich nicht. Also genau diese Überlegung kommt halt tatsächlich immer wieder, dass man irgendwie sagt, naja, eigentlich, also ich komme da bestimmt da drum herum. Aber das ist halt auch das, was ich vorhin auch sagte, es macht an der Stelle dann auch wenig Sinn, weil ich vielleicht auch durchaus ein anderes Interesse habe, außer jetzt den Gesetzgeber zu befriedigen, die Dinge irgendwo umzusetzen. Das heißt also wirklich über diese Webinare, die halt wirklich frei zugänglich für jeden einsehbar, YouTube mit Aufzeichnungen dazu, wie gesagt, nicht Stand heute, aber zumindest zum letzten oder vorletzten Referentenentwurf ist es dann relativ aktuell. Das heißt, wir erklären dann auch, was so diese Betroffenheitsthemen betrifft und haben da auch jede Menge Infos dann drin. Gehen aber dann auch sehr schnell, weil die Fragen der Betroffenheit sich sehr schnell auch selber beantwortet. Also das ist jetzt nicht, das ist kein Hexenwerk. Ja. Also da brauche ich jetzt keine Rechtsberatung dazu. Also das findet man auch sehr schnell auch raus. Aber wir kommen halt sehr schnell dann dahin, so mal über so eine Art Gap-Analyse mal zu gehen und zu gucken, ja, was fehlt mir eigentlich schon? Und auch da macht es jetzt wenig Sinn, sich auf den Artikel oder den Paragraphen 30 Risikomanagement Absatz 1 und Absatz 2 zu reduzieren und sagen, okay, habe ich oder habe ich nicht? Also habe ich sowas wie Awareness drin, habe ich eine Multifaktor-Authentifizierung, da steht ja da alles konkret auch drin. Das sind also einfach Maßnahmen, da brauche ich jetzt keine Gap-Analyse dazu. Aber das Organisatorische drumherum, also da geht's dann über das Risikomanagement in Richtung Informationssicherheitsmanagementsystem, ISMS, solche Dinge zu etablieren, das macht dann schon Sinn. Und weil es wird ja, wie gesagt, also eine reine die reine NIS 2 Absatz 2 von Paragraph 30, das hat man schnell durch. Aber das man ergänzt das oder wir ergänzen das an der Stelle tatsächlich in Richtung so einer Gap-Analyse zu gehen, zu gucken, was sind so die nächsten Schritte? Also wie würde so ein Projekt aussehen? Wie sieht so ein Projektfahrplan aus, dass ich also nicht nur das Risikomanagement so als Checkliste abhake und sage, okay, hab ich, da ist jetzt irgendwas, das nenne ich jetzt Risikomanagement, das passt schon, sondern dass ich möglicherweise, auch das ist ja noch ein Punkt, sowas, so Nachweispflichten, wo ich mich beim BSI entsprechend registriere, sage, hallo, ich bin NIS2 betroffen und mich gibt's jetzt, wo ich dann möglicherweise unter Nachweispflichten gerate, wo ich sicherlich gerne dann auch, wenn dann dieser Fall eintritt und ich dem BSI was nachweisen muss, ich dann auch was aus dem Hut zaubere, wo ich sage, okay, damit habe ich
eine gute Chance, damit auch zu bestimmen. Übermitteln.
Ja. Das ist ja dann so, das ist ja gerade bei den, also Nachweis ist das eine, Meldepflichten, wir kommen dann so zu dem Punkt, das ist ja dann auch relativ klar vorgegeben bei NIS 2. Ich muss also in der Lage sein, einen Sicherheitsvorfall zu erkennen. Ich hatte eben das Thema so Behandlung von Sicherheitsvorfällen als Stichpunkt genannt. Und da geht's ja nicht nur um die Behandlung, sondern ich muss in dem Moment auch melden. Also ich habe Meldepflichten. Und das ist dann spätestens der Punkt, wo das BSI möglicherweise auch vielleicht mal tiefer nachfragt, wie ich denn so die anderen Punkte der NIS-2-Vorgaben umgesetzt habe. Und damit bin ich dann schon relativ schnell auch in der Situation, ich weiß halt nicht, wann es kommt, also dann auch was liefern zu müssen, wo ich möchte jetzt nicht über Bußgelder und sowas reden, das ist ja alles da auch da gibt es ja entsprechend die Paragraphen, die das dann auch regeln. Also, aber wo ich dann doch aus einem intrinsischen Interesse heraus dann schon sagen kann, okay, ich habe so alles nach bestem Wissen und Gewissen getan, um das zu vermeiden und habe ein Risikomanagement etabliert, was auch den Namen irgendwie verdient.
Habe ich das richtig verstanden, dass diese, sagen wir mal, so ein Start NIS2-Workshop, Gap-Analyse, hast du gesagt, das habt ihr doch etwas auch standardisiert, wenn ich es richtig verstehe, dem einen Preispunkt gegeben, sodass, wenn eure Mitarbeitenden mit dem Kunden im Dialog sind und wie du sagst, es kommen auch vermehrt Kunden auf euch zu und sprechen das Thema an, dann habt ihr sozusagen eine Antwort erstmal grundsätzlich parat. 15. Juli jetzt noch mit der Unsicherheit vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber gehen wir mal davon aus, die seien ausgeräumt inhaltlicher Natur. Dann habt ihr einen ersten Folgeschritt, dass der Kunde bei euch diesen Workshop ordern kann, ihr den umsetzt und ihr ganz klar zu sowohl organisatorischen wie auch technischen Dingen eine Analyse macht und auch den Weg vorschlagt, zumindest den ihr unterstützen könnt, dem Kunden.
Das ist etwas, was so dann das Repertoire dann hergibt, wo wir sagen, also in Abhängigkeit auch vom Schutzbedarf der Organisation. Das ist so ein bisschen immer so der Einstieg. Also viele machen das ja so organisationsgrößenabhängig. Das ist aber immer schwierig. Also sowas anhand von, also wie es das nicht zwei macht, so Mitarbeiterzahlen und solchen Beschreibungen. Es gibt halt auch kleine Organisationen, die entsprechend in kritischen Umgebungen irgendwo arbeiten und die einfach eine Art von Dienstleistung oder Service erbringen, die für ja, möglicherweise auch kritisch relevant sind, also wo ich also vielleicht einen anderen Background dazu habe und vielleicht auch mehr machen muss. Und da gibt es dann auch tatsächlich so Abstufungen, wo sagen, so Einstiegs-Assessments, die jetzt noch gar nicht mal in Richtung NIS2 immer so zielen müssen, wo wir sagen, so um die 1.000 Euro, wo man irgendwo mal so einen fundierten Check, also sind jetzt hier drei Fragen oder sowas, also einen fundierten Check auch mal durchgehen kann. Das ist im Prinzip das, was auch das BSI für kleinere Organisationen dann vorsieht. Wie gesagt, wir definieren das gerne in Abhängigkeit des Schutzbedarfs des Kunden und sind dann um die 4.000 Euro, wo wir sagen, das ist so etwas, da reden wir auch über NIS2. Wir reden mal über 27001, also wirklich Normen, auf die ich dann aufsetzen kann, wenn ich wirklich weitergehe und in irgendeine Betroffenheit gerate, wo ich vielleicht mal eine wie gesagt, Nachweispflicht, vielleicht auch ein Zertifikat irgendwann nachweisen muss. Das sind dann alles so die Dinge, wo ich dann so einen fundierten Projektplan auch daraus ableiten kann, Defizite sehe, wo ich vielleicht mehr machen muss, also in bestimmten Bereichen, als in anderen Themenfeldern.
Du hattest, ich habe noch so zwei Richtungen. Ich mache erst eine Brücke. Du hattest in unserem Vorgespräch das Thema Cyberversicherung oder die Rolle, sagen wir mal nicht das Thema, die Rolle der Cyberversicherung einmal angesprochen. Führ doch das bitte einmal aus. Die sind ja drauf bedacht, auch nur adäquat und nur im notwendigsten Fall vielleicht hier Prämien zurückzuspielen. Habt ihr da irgendwo Einsichten, wie die denn darauf reagieren werden, wenn ihr Kunde, also der bei Ihnen versicherte Kunde, dann im Jahre 2025 unter die NIS2-Richtlinie fällt? Tut sich dann was?
Da tut sich was. Das ist ganz spannend. Also auch das unabhängig von NIS2. Also auch das sind Bestrebungen, die sehen wir jetzt nicht nur, weil es in irgendeiner Form irgendwann mal eine Umsetzung in Deutschland geben wird von NIS2, sondern es ist unabhängig davon, haben sich die Versicherer in den letzten Jahren auch da intrinsisch weiterentwickelt und ihre Standards auch angepasst. Aber was man jetzt vermehrt sieht, sind auch tatsächlich Versicherer, die so eine Art Preisschild an Sicherheitsmaßnahmen dann auch machen. Also wo wir erstmal so ein Set, also sonst man kennt das ja von den Versicherern, so Checklisten, die man auszufüllen hat als Kunde, wo man sich immer so ein bisschen schwer tut und sich die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier ehrlicherweise sage, nein, habe ich nicht.
Vorerkrankung, nein, ich war niemals, liebe Krankenversicherung. Also ich bin topfit, ich Marathon, also super alles.
Genau, das sind genau die Punkte. Und da gibt es jetzt so erste, weil auch die stehen ja im Wettbewerb, und auch da gibt es jetzt so tatsächlich so erste Gesellschaften, wo wir so Preisschilder sehen. Also erstmal grundlegende Art, so bin ich eigentlich versicherbar? Also ist das überhaupt ein Kunde? Also ein Grundset an Maßnahmen, die definiert werden, wo man sagt, naja, also wenn du jetzt keine Awareness-Maßnahme irgendwo hast, egal wie, dann ist nett, dann such dir einen anderen Versicherer. Also wirklich so ein Grundset. Aha. Und dann auch damit spielen, dem Kunden auch Anreize zu geben, zu sagen, ich habe jetzt hier einen höheren Reifegrad bei dieser Maßnahme. Also ich habe jetzt nicht nur eine Awareness-Maßnahme so einmal durchgeführt und gesagt, okay, hier ist ein YouTube-Video, guckt euch das mal an, sondern ich habe vielleicht auch so eine Art, so ein Verbesserungsprozess. Ich habe vielleicht eine Messbarkeit über eine Phishing-Simulation mit eingebaut, und ich bekomme dadurch im Gegenzug von meiner Versicherung einfach einen höheren Selbstbehalt. Wo ich weiß, okay, wenn jetzt zum Schadensfall kommen, dann ist das so, naja, gar nicht mehr niedrigen Selbstbehalt. Ja. Also ich habe dann dadurch einen finanziellen Vorteil dadurch und bekomme dann so ein Anreizmodell, wo ich dann über Selbstbehalte, über Prämienrabatte wirklich mir überlegen kann, ist eine Maßnahme, die kostet jetzt aus ich sag mal so, unserem Connexta-Portfolio, aus dem Portfolio des Dienstleisters, aus dem was auch immer, wo auch immer der Kunde jetzt diese Maßnahmenumsetzung quasi bestellt, bekomme ich dadurch einen finanziellen Vorteil. Und das ist natürlich dann schon so eine Motivation. Zufälligerweise sind das auch die gleichen Maßnahmen, die NIS2 auch vorhat, ja, sich wünscht. Das, wie gesagt, deckt sich in der Regel, so dass man also jetzt über die Versicherbarkeit dann mit Maßnahmen, Multifaktor, Kryptographie und diese ganzen Themen, die man sowieso nachdenken sollte, wo man dann relativ schnell dahin kommt und sagt, okay, das macht sogar Sinn, selbst wenn ich es überhaupt nicht einsehe, habe ich zumindest einen Vorteil im Schadensfall, weil ich dann einfach ja weniger Selbstbehalt habe oder die Versicherung einen besseren Leistungsumfang hat und solche Dinge dann halt in meine Überlegung als Kunde mit einfließen können.
Das sind ja Modelle, die Versicherungsunternehmen in anderen Sparten, die sie versichern, schon längst auch etabliert haben.
Das ist nicht neu.
Ich würde einmal den Blickwinkel noch wechseln, und zwar auf uns als IT-Channel-Unternehmen. Wir waren ja eben immer auch in diesem Versicherung, ne? Also zu Recht ja auch auf der Kundenseite des Ganzen. Aber wir sind ja auch Unternehmen, die am Markt agieren, wie alle unsere Kunden auch. Und insofern stellt sich ja vielleicht auch für jeden Zuhörenden die Frage, fall ich drunter und müsste ich nicht zumindest ja mit gutem Vorbild vorangehen und die Dinge auch für mich etablieren? Also ich habe auch schon von anderen IT-Unternehmen gehört, die sagen, na ja, wir haben nicht selbst immer die besten Schuhe an, obwohl wir Schuhe verkaufen. Also hast du da einen Impuls, vielleicht auch in Richtung unserer kleinen Szene?
Ja, die kleine Szene ist durchaus, fällt hier auch durchaus mit rein. Also ich hatte ja vorhin so diese Betroffenheitsfrage, die sich jeder Kunde stellt. Da gibt es Unterscheidungen, wie gesagt, die juristische Betroffenheit, wichtige Einrichtung, besonders wichtige Einrichtung, ist abhängig Mitarbeiterzahlen, so ab 50 Mitarbeitern hat man schon eine gute Chance, mit dabei zu sein. Das heißt, hier gibt es aber noch die Sektorenbeschreibungen, da gibt es einen Anhang in der NIS2, und da gibt es den Sektor, der hieß bis zum letzten Referentenentwurf IT und TK, jetzt heißt er digitale Infrastruktur. Und da finden sich dann auch so Unterpunkte, wie das, also Anbieter von Rechenzentrums. Jetzt sind wir als NERM natürlich als Berater und Systemhaus, jetzt betreiben wir kein eigenes Rechenzentrum, aber wir haben durchaus in der Gruppe auch, also in der Connexter-Gruppe auch RZ-Dienstleister.
Aber ich wäre ja auch Anbieter von Rechenzentrumsleistungen, wenn ich sie nicht selbst erbringe. Ich biete sie ja, also ist die Frage, wie man das Wort auslegt, Kai, ne? Genau. Also wenn ich jetzt einen anderen Partner habe, meinetwegen ihr in der Gruppe bezieht Rechenzentrumsleistungen von jemand anderem in der Gruppe, dann ist die NERM vielleicht kundenseitig der Anbieter. Der Kunde hat einen Vertrag im Zweifel mit euch und vielleicht seid ihr dann Anbieter, oder?
Dann ist das durchaus eine Konstellation, wo wir dann über den Punkt ins Spiel kommen und wo wir uns dann im Nachhinein dann, das ist dann dieser Aspekt Sicherheit der Lieferkette, natürlich damit auseinandersetzen müssen. Und damit ist dann auch neben uns auch das Rechenzentrum auch selbst betroffen. Was aber auch hier mit reinspielt, ist neben den Rechenzentrumsdiensten gibt es noch den Punkt Managed Services Provider und explizit aufgeführt Managed Security Services Provider. Und das macht es dann schon wieder interessant. Also damit ist die kleine Szene der IT-Dienstleister schon relativ gut mit dabei, weil ich glaube,
das tun wir alle und wollen es auch vermehrt in der Zukunft tun. Das ist ja, egal wie weit jeder bei dem Thema genau, was du MSP oder Managed Security Services Stand heute ist, das ist doch für die allermeisten ein Wachstumsfeld auch in die Zukunft betrachtet und nicht der absteigende Ast, den ich auch abschalten kann, damit ich nicht unter NIS 2 falle. Das ist ja nicht der Fall. Kurze Verständnisfrage für den Laien in mir. Wenn ich jetzt unter 50 Mitarbeitenden wäre, also meinetwegen 27 Mitarbeitende hätte, aber auf meiner Webseite steht, ich bin der führende Managed Service Provider in OWL, da wirst du vielleicht denken, das ist er nicht, das sind wir, aber sei es drum, ne? Ich kann es ja auf meiner Webseite mal schreiben. Würde ich denn, wenn ich so offensiv sage, ich bin hier in diesem IT-Umfeld Managed Service Provider, aber ich bin unter 50, darauf will ich hinaus Mitarbeitenden, würde ich denn betroffen sein oder weil ich unter 50 Mitarbeitenden bin, nicht?
Also da hätte ich dann die Chance, davon zu kommen. Also das wäre dann noch so ein Punkt. Aber es ist an der Stelle auch da wieder die Lieferkette, die dann, also ich arbeite ja für meinen Kunden. Also ich vermute mal, dass spätestens dann der Punkt wieder auf mich zukommt und ich sowieso mit dabei bin. Und auch da wieder, wenn ich den Anspruch habe, der führende Managed Service Provider in einem bestimmten Themenfeld zu sein, dann hätte ich auch da wieder ein intrinsisches Interesse, bestimmte, gerade was so das Thema Sicherheitsvorfälle, Notfallmanagement, die Dinge auch zu adressieren und zu regeln und da auch, nicht nur hoffen, dass es irgendwie gut geht, sondern auch wirklich was zu tun.
Absolut, das ist definitiv unabhängig von NIS 2 und von einer Zeitachse, so wie du sie Stand heute beschrieben hast. Wir hatten ja, es sind immer mehr IT-Unternehmen ja auch in der Opferrolle, ob sie nun Teil des Channels sind, ob es Hersteller sind, weil klar ist, dass man über IT-Unternehmen im Channel eine Multiplikation auf, also versuchen kann zumindest eine Multiplikation auf unsere Kunden zu erreichen. Und genau wie du sagst, wir dürfen unabhängig von jeglicher juristischen Regelung ein absolutes Interesse haben, geschützt zu agieren und mit unseren Kundendaten auch genauso umzugehen. Das führt mich zu meiner letzten Frage, lieber Kai, nämlich zur NERM mit 120 Mitarbeitenden in OWL. Ihr seid ja bestimmt, ne, unabhängig von NIS 2, was euer Unternehmen, dein Unternehmen angeht, da schon hervorragend aufgestellt. Aber gibt's nichtsdestotrotz jetzt mal in die nächsten 12 Monate geschaut, etwas, wo du sagst, Mensch, da kommen auch Regelungen, vielleicht werden auch wir von unseren Kunden noch mal mehr dazu befragt, wenn die sensibilisiert sind zu so einem Thema, vielleicht haben die heute euch noch nicht gefragt, was ihr denn so für euch selbst und für die Sicherheit der Zusammenarbeit tut. Also bei allem, was ihr schon getan habt, gibt es auch Dinge, wo du sagst, das schiebe ich aber bei uns auch nochmal an, damit wir, ob im organisatorischen oder im technischen Bereich, uns auch nochmal auf eine neue Stufe heben.
Und das ist bei uns tatsächlich ein, das ist, klingt jetzt nach Frage, aber ein andauernder Prozess. Also das leben wir. Und wir haben jetzt auch, also wir haben das jetzt auch gruppenweit als ein Thema, wie gesagt, intrinsisches Interesse, nicht weil die NIS 2 das jetzt irgendwo fordert, sondern weil wir selber auch wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Gruppe auch entsprechend sicher operieren. Das heißt, das ist das, was wir aktuell auch aufbauen, so eine Art internes Audit-Programm aufgesetzt, wo wir also auch auf technisch und organisatorischen Bereichen uns entsprechend auch prüfen. Wir selber natürlich ISO 27001 zertifiziert, wir haben ein vollumfängliches BSI-IT-Sicherheitskonzept, wir haben Risikomanagement und was auch immer. Also da sind wir jetzt tatsächlich auch aufgestellt, aber nichtsdestotrotz, gerade was das Technische betrifft, gibt es immer wieder Dinge, wo unsere IT auch immer wieder auch nachsteuert, also wo wir immer wieder auch Themen neu aufgreifen, neue Technologien betrachten für uns selber, also erstmal für uns, bevor es dann in Richtung Kunden dann auch geht. Also gerade so Multifaktor, da findet sich immer irgendwas, wo man dann doch nochmal irgendwo eine Anwendung irgendwo hat, die vielleicht noch nicht mit Multifaktor-Authentisierung irgendwo versehen ist. Das sind alles Dinge, permanent dranbleiben, permanent Dinge nachziehen, nachsteuern, vordenken, über das Risikomanagement Maßnahmen identifizieren. Also das ist so ein Dauerthema bei uns, was wir auch tatsächlich wirklich ernst nehmen.
Ich habe überhaupt keine andere Antwort. Wartet, vielen Dank. Aber es muss auch jeder mal hören, der zuhört, nicht?
Das heißt aber nicht, dass wir perfekt sind, um Gottes
Willen. Nee, das ist ein grundsätzlich nicht erstrebenswertes Ziel, weil man dauerhaft unglücklich wird, wenn wir in allen Lebenslagen nach Perfektion streben, die nur sehr schwer zu erreichbar ist, sind wir permanent unglücklich. Und das, was du von euch beschrieben hast, das offene, ehrliche Hinsehen, regelmäßige Hinsehen, wo können wir besser werden, ist, glaube ich, die richtige Haltung, um die Themen voranzubringen. Ich danke dir sehr, dass du Auskunft gegeben hast zu einem 15. Juli und wahrscheinlich auch am 01.01.2025 noch aktuellen Thema. Und in den Shownotes für diejenigen, die zuhören, wird es auch einen Link auf Kai und auf die NEAM geben. Und wer dort einmal Kontakt aufnehmen möchte oder zu dem, was Kai auch beschrieben hat, nochmal mehr erfahren möchte, die Videos sind ja auch von dir angesprochen worden, der ist, glaube ich, herzlich eingeladen, mit euch in Kontakt zu treten. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.